Ja, Dirk hat's gut. Dirk hat noch ein paar Minuten, bis bei uns der Gottesdienst losgeht. Wir fangen um 11 an bei uns in Hoffnungsthal. Von daher bin ich erst ein paar Minuten richtig warm gelaufen. Aber ich geb jetzt schon mein Bestes. Ihr habt auch schon gehört von einer großen Motivation in meinem Leben und das ist meine liebe Frau. Meine liebe Frau heißt ja Ilka, süßer wie Milka, wie gesagt. Und ich durfte sie heiraten vor fast 15 Jahren. Und da haben wir uns gegenseitig einen Ring angesteckt. Und dieser Ring, während wir uns den so angesteckt haben, wir haben uns vorher ein Trauversprechen gegenseitig gegeben gemacht. Und da haben wir uns gegenseitig etwas gesagt und ich konnte ja nicht ahnen, wie treffend, wie wahr das ist, was wir uns da unter anderem gesagt haben. Wir haben nämlich uns gegenseitig zugesagt, dass es nie zu spät ist. Egal, was der andere tut, getan hat, tun wird, wir wollen immer wieder zueinander kommen. Es soll nie zu spät sein, so haben wir es formuliert gehabt. Es soll kein zu spät geben bei uns. Und wie wichtig ist es doch in einer Ehe, wenn man wirklich sich den Ring ansteckt und sagt, diese Liebe soll einen Anfang haben, aber irgendwie kein Ende. Dieses schöne Symbol ohne Ende, eine endlose Liebe. Und man tut sich gegenseitig weh, das bleibt nicht aus. Dass Schmerzen passieren. Und es tut mir weh, dass ich meiner Frau immer wieder Schmerzen zufüge. Und wir müssen alle ehrlich sein, in der besten Familie kommt das vor. Aber wie schön ist es, wenn man sich wieder versöhnt? Und wie schön ist es in einer Gemeindefamilie? Familie ist auch das Bild für die Gemeinde, wenn man auch dort, wo man sich leider auch wehtut, was auch dort nicht ausbleiben wird, wenn man sich wieder versöhnen kann. Wenn man sich auch da gegenseitig zusagt, es ist nie zu spät. Du kannst immer kommen und auch selber man immer wieder hingeht zum anderen. Dass es so ein Hingehen und ein Kommen lassen vom anderen ist. Und dass es da keine festen Barrieren gibt, dass es nicht dieses, jetzt ist es zu spät, dass es das nicht geben muss. Jetzt haben wir einen Text gehört, auf den ich eingehen möchte, wo eigentlich man sagen könnte, da hätte jetzt Hopfen und Malz verloren sein können. Es geht um die Gemeinde in Korinth und es geht um Paulus. Und da war Missstimmung. Die waren sich, vor allen Dingen die Korinther gegenüber dem Paulus, die waren dem nicht so positiv gegenüber gestimmt. Wir kennen den ersten Korintherbrief. Paulus tut im ersten Korintherbrief das ein oder andere sagen, was den Korinthern nicht unbedingt schmeckt, was sie aber brauchen. Er weist sie zurecht. Und das finden sie nicht so toll. Und in der Zwischenzeit hat er ihnen noch einen sogenannten Tränenbrief geschrieben, den Paulus selber unter Tränen verfasst hat, weil ihm das so schwer fiel, das zu schreiben. Aber er musste es, aus Liebe. Und der Tränen ausgelöst hat bei denen, die diesen Brief bekommen haben, die Korinther. Also merkt man, was ist vorgefallen bei dem Ganzen? Worum geht es überhaupt in diesem Text? Da geht es um einen Brief, der dort beschrieben ist. Und das ist so ein Brief von Paulus, der die Korinther zurechtbringen möchte. Und wo viele Korinther traurig gemacht hat und wütend auf Paulus. Und im Laufe des zweiten Korintherbriefes merkt man auch immer wieder etwas von dieser Spannung. Paulus sagt zum Beispiel im zweiten Kapitel, dass er nicht wieder in einer Betrübnis zu ihnen, zu den Korinthern kommen möchte, sondern dass, wenn er kommt, dass dann eine andere Beziehung zueinander da sein soll. Er schreibt, dass er aus viel Bedrängnis, aus Herzensnot herausschreibt unter Tränen. So schwer fiel ihm das. Er macht das nicht einfach leicht und locker flockig, so jetzt tue ich mal dem anderen was sagen, was ich ihm schon immer sagen wollte. Es tut ihm weh, aber er muss es tun. Und so kündigt er auch mehrmals am Ende von diesem Brief einen dritten Besuch. Er war schon zweimal in Korinth, einen dritten Besuch von ihm an. Er wird ein drittes Mal kommen. Und er sagt, er möchte gerne kommen und er weiß auch genau, der zweite Besuch, der lief nicht so gut, weil er auch dort Sachen sagen musste, die manche nicht hören wollten. Aber Paulus ist bemüht, diese Beziehung von der Gemeinde in Korinth zu ihm wieder gut zu machen, dass da Versöhnung geschieht. Also schon damals, schon bei Paulus, schon bei der Gemeinde in Korinth ist es notwendig gewesen, dass Versöhnung geschieht. Und natürlich auch bei uns heutzutage. Und Paulus ist froh, dass er immer wieder Nachrichten bekommt von der Gemeinde in Korinth. Das ging nicht so schnell wie heutzutage. Wenn der Dirk vielleicht Nachrichten bekommt, hier aus Solingen, dann geschieht es noch heute. Dann könnt ihr ihm nachher schreiben vielleicht oder anrufen. Am besten nach dem Gottesdienst in Hoffnungstal. Und da weiß er sofort, wie geht es der Gemeinde, es war irgendwas Besonderes. Damals hat es länger gedauert. Und da gab es den Titus, der Titus war so ein Troubleshooter, das war jemand, der wurde immer eingesetzt, wenn Paulus jemand gebraucht hat, auf den er sich verlassen konnte. Und Titus hat ihm immer wieder Nachrichten gebracht von der Gemeinde in Korinth. Und Titus hat zwischendurch gesagt, du, die sind dir gegenüber nicht so positiv eingestellt und musste auch immer wieder schlechte Nachrichten bringen. Er musste ihm sagen, es gibt dort Spaltungen, Anfeindungen. Da gibt es die einen, die sagen, wir gehören zu Petrus, zu Kephas. Da gibt es die anderen, die sagen, ja, wir sind des Apollos. So lesen wir es auch im ersten Korintherbrief. Und die anderen sagen, ja, wir sind des Paulus. Wir gehören zu dir. Also gab es dort Gruppierungen, die gegenseitig gekämpft haben. Vielleicht aber ist es bei uns heute genau gleich, dass es so Gruppen gibt, die gegeneinander arbeiten in einer Gemeinde. Und in meinem Pastorendasein bislang leide ich da manchmal sehr drunter, dass es manchmal so ein Gegeneinander gibt. Dass gerade Leute, die sich gegenseitig ergänzen könnten, gegeneinander kämpfen und dass dann viel verloren geht von dem, was Gott uns gibt, um es miteinander zur Geltung zu bringen. Sondern wir verschleudern dann die Kraft, uns aneinander zu reiben und aufzureiben. Und das ist natürlich dann sehr schade. Paulus hat es zu tun mit den Korinthern. Und die Korinther waren jetzt nicht eine Vorzeigegemeinde, wo man heute sagen würde, wenn du eine tolle Gemeinde anschauen willst, dann guck dir hier die Korinther an. Im ersten Korintherbrief bekommt man so einen Eindruck von dieser Gemeinde. Dass es eine Gemeinde ist, die angegeben hat, die aufgeblasen gewesen ist, die gesagt haben, guckt mal unsere Gaben an, guckt mal, wie toll wir sind. Eine Gemeinde, die in sexueller Hinsicht auch nicht sonderlich vorzeigbar ist. Wo Paulus auch dort deutlich Kritik üben musste, wo sogar Verwandte miteinander ins Bett gegangen sind. Paulus muss sie zurechtweisen, wie sie das Abendmahl feiern. Dass sie vor dem Abendmahl sich Menschen bereits betrinken und dass die Armen, die früher schon kommen konnten, essen, satt sind, alles leer trinken und die später kommen, die sind beschämt, die Armeren in der Gemeinde. Also nicht so, wie es sein soll. Sie gehen lieblos miteinander um, sie streiten und sie bilden sich was ein, dass manche in der Gemeinde mehr wissen wie andere. Sie schleppen sich gegenseitig vor Gericht, die Korinther. Es herrscht in jeder Hinsicht Unordnung in der Gemeinde. Und diese Liste könnte man jetzt endlos weiterführen. Also keine Vorzeigegemeinde, keine Traumgemeinde. Man könnte eher sagen, das ist ja eine Albtraumgemeinde. Ich erinnere mich an diesen Punkt, an eine Szene, wo ich mal in einer Bahn gesessen bin. Da war ein Plakat und das Plakat fiel mir ins Auge. Da war ein Bild abgezeichnet mit einer Hand und diese Hand hatte einen Zeigefinger. Und unter dem Zeigefinger stand ganz groß, wenn du mit dem Zeigefinger auf irgendjemanden zeigst, vergiss nie, dass mindestens drei Finger, in Klammern, je nachdem wie der Daumen steht, auf dich selber zeigen. Das heißt, wenn man jetzt sagt, die Korinther oder heute die Gemeinde oder jene Gemeinde oder diese Gruppe in der Gemeinde, vergessen wir nie, dass mehrere Finger auf uns selber zeigen. Wir sind dann selber gefordert, wie ist es denn um mich bestellt? Und so ist es natürlich auch nicht gut, wenn man dabei stehen bleibt, auf die bösen Korinther zu schimpfen. Der erste Aspekt, auf den ich eingehen möchte, ist das, was ich meiner lieben Ilka und meine liebe Ilka mir versprochen hat, es ist nie zu spät. Versöhnung kennt kein zu spät. Versöhnung hält immer die Tür für den anderen offen und schlägt sie ihm nicht vor der Nase zu. Und das ist so wichtig, dass man damit beginnt. Und Paulus wirbt um die Korinther. Paulus sagt nicht einfach, ihr habt euch daneben benommen, ich gebe euch auf, so Schluss jetzt. Das hätte man vielleicht sogar verstanden bei der Vorgeschichte. Paulus macht aber nicht dicht, er macht nichts zu. Wie ich es vielleicht gemacht hätte, ehrlich gesagt. Aber Gott schenkt es ihm, nein, mach weiter, bleib dran. Und deswegen sagt er auch gleich am Anfang, gebt uns doch wieder Raum in euren Herzen. Er wirbt um sie. Wir wollen wieder in euren Herzen Raum gewinnen. Wir wollen nicht diese Funkstille behalten, die gerade vorherrscht. Wir haben den Wunsch, uns mit euch zu versöhnen. Und bitte lassen wir uns doch miteinander wieder versöhnen. Und dann sagt Paulus, wir haben niemand. Und dann kommt eine Aufzählung von ihm. Und das finde ich unglaublich, was er dann sagen kann. Sie konnten es ja nachprüfen. Paulus ist jemand, der wohl sehr gut kritisieren konnte, der etwas sagen konnte. Und die Leute haben gemerkt, Paulus sagt das, weil er uns gern hat, weil er uns lieb hat. Liebe und die Wahrheit gehören zusammen. Jesus hat das vorgelebt, dass er Dinge gesagt hat aus Wahrheit, aber immer in Liebe. Wenn man jemanden liebt und man sagt ihm nicht die Wahrheit, könnte das heuchlerisch sein. Wenn du jemandem die Wahrheit sagst und liebst ihn dabei nicht, ist das brutal. Und beides braucht es, dass wir uns gegenseitig lieben und dass wir uns gegenseitig die Wahrheit sagen. Und so hat es Paulus gemacht und ihm ist ein rauer Wind entgegengeschlagen. Seine Autorität wurde von den Menschen angegriffen. Bist du wirklich der Apostel Paulus? Und die Menschen haben das hinterfragt, ob er wirklich ihnen was zu sagen hat. Und er bekam Anschuldigungen, er muss sich ja verteidigen am Anfang. Er sagt, ich habe niemand Unrecht getan. Oder wir als Team haben doch niemanden Unrecht getan. Ihr könnt es doch nachprüfen. Prüft es doch nach. Wir haben niemanden zugrunde gerichtet. Wir waren zu niemanden unfair. Wir haben niemanden fertig gemacht. Möchten das immer noch nicht. Wir haben niemanden übervorteilt. Es geht uns nicht ums Geld. Wir sind nicht korrupt. Und wir möchten uns nicht einfach an dem, was ihr habt, einfach bereichern. Und wir wollen auch nicht schlecht über euch denken, überhaupt nicht. Wir wollen euch nicht verurteilen. Aber wir merken an den Sachen, die gesagt werden, das sind Totschlagargumente, das ist starker Tobak, gegen den sich Paulus hier zur Wehr setzen muss. Vielleicht kennen wir das auch, dass manchmal man im Kreuzfeuer steht der Kritik. Dass Dinge kommen, die einem schmerzen, die einem wehtun. Und Paulus zeigt uns jetzt, wie man dann damit umgeht. Wenn Dinge kommen, die einem richtig, richtig wehtun. Paulus sagt weiter, ich rede jetzt nicht, um euch zu verurteilen. Das ist nicht das Ziel, was er hatte. Ich möchte jetzt nicht einfach hier euch einen reinwürgen, sondern ich möchte euch zurechtbringen. Ihm geht es um Liebe. Ihm geht es um das, was Gott mit ihnen tun möchte. Nicht, er möchte sein Recht in die eigene Hand nehmen und sich durchsetzen, die Ellenbogen mal auspacken. Die Korinther sind für Paulus eine Herzensangelegenheit. Und so dürfen auch uns, unsere Geschwister, wie Paulus am Herzen liegen. Dass es uns um den anderen geht. Deshalb sind wir in einer Gemeinde. Weil das, was mir gegeben ist, das braucht der andere. Und das, was dem anderen gegeben ist, das brauche ich. Wir brauchen uns gegenseitig. Und es ist nur gut, wenn wir uns wieder gegenseitig finden und uns versöhnen. Und Paulus sagt schon vorher in seinem Brief, ich habe euch schon gesagt, ihr seid in unserem Herzen. Man merkt, er wiederholt sich, ihr seid in unserem Herzen, ihr seid uns so wichtig. Ich gebe euch nicht auf und ich schreibe euch deswegen zurück, weil ich möchte, dass ihr mein Brief seid. Ein Brief, der von jedem gelesen wird. Paulus weiß, dass die Korinther wiederum von anderen Menschen gelesen werden, wie ein fünfter Brief. Wie ein fünftes Evangelium. Menschen sehen an uns, an unserer Liebe untereinander. Lesen sie einen Brief, was bedeutet Christsein? Und je nachdem, wie wir aufeinander wieder zugehen, dass wir uns gegenseitig zeigen, es ist nie zu spät. So scheinen wir nach außen, so sind wir Salz und Licht in unserer Gesellschaft. Paulus streckt also den Korinthern beide Hände hin, macht die Tür also nicht zu. Er tut sich mit ihnen so sehr identifizieren, dass er sagt, im Leben und im Sterben möchte ich zu euch gehören. Und Bruderliebe, Geschwisterliebe im Neuen Testament bedeutet, dass ich sogar mein Leben geben würde für meinen Bruder, für meine Schwester, so wie Jesus sein Leben für mich gegeben hat. Das ist Liebe. Größere Liebe hat niemand als den, der sein Leben hingibt für seine Freunde oder für seine Geschwister. Er ist sogar stolz auf seine Korinther, wie er sie sagt. Er rühmt sie, er redet in höchsten Tönen von den Korinthern, obwohl er von ihnen angefeindet wird. Er sieht nämlich, was Gott mit ihnen tut. Er ist nicht vor Bitterkeit und Zorn geblendet, sondern sieht das Gute in ihnen, nämlich dass Jesus in ihnen wohnt, dass Jesus in ihnen etwas Geniales baut, etwas Wunderbares macht. Und das ist das Wichtigste für ihn an den Korinthern. Und für mich ist auch die Frage, wie sehe denn ich meine Geschwister, kann ich es kaum erwarten, sie wiederzusehen am Sonntag oder unter der Woche? Oder mache ich einen Bogen um bestimmte Geschwister? Mir hat mir sehr geholfen ein Bild, was jemand gesagt hat. Er sagte, wenn ich in Gottesdienst gehe, dann ist mir bewusst, dass links und rechts Menschen von mir sitzen, die genauso sind wie ich. Und zwar wie eine Baustelle. Das bedeutet, wenn ich nach links, nach rechts schaue, sehe ich Menschen, an denen Gott baut. Aber mit denen ist Gott noch nicht fertig. Wenn ich aber in den Spiegel schaue, sehe ich genauso eine Baustelle. Das heißt, wir sind alle Baustellen und niemand von uns ist fertig. An allen baut Gott. Und wenn man an einer Baustelle vorbeikommt, ist es ja immer sehr anschaulich. Da sieht man ein Schild, was da genau gebaut wird, wer da baut und auch wann das wahrscheinlich fertig wird. Manche Baustellen werden dann trotzdem zu dem genannten Termin nicht fertig. Aber da steht immer so ein Termin und den Termin bei uns, bei mir, den wissen wir nicht. Aber wir wissen eines, uns alle wird Gott fertigstellen. Aber unterwegs machen wir Fehler, wir sind noch nicht fertig, noch sind wir Baustellen. Mir hat das geholfen, andere anzuschauen und zu wissen, das sind Baustellen und ich selber bin doch auch eine Baustelle. Mindestens drei Finger zeigen doch auf mich selber. Und so eben kann auch Paulus von sich selber wegschauen und auf sich über die Korinther freuen, dass Gott an ihnen etwas tut. Und das tröstet ihn sogar in seinem Leid. Paulus, das muss man wissen, geht es gerade nicht gut. Er sitzt nicht auf einem Sofa, er ist im Gefängnis. Der zweite Korintherbrief ist einer seiner persönlichsten Briefe, den er schreibt. Einer seiner letzten. Er weiß, er wird sterben, er wird hingerichtet werden. Und dort, als es ihm so schlecht geht, wird er getröstet. Wovon? Von seinen, in Anführungsstrichen, Feinden. Von denen, die ihn anfeinden. Die trösten ihn. Weil sie ihm so sehr am Herzen liegen, selbst in seinen Todesstunden. Das finde ich beeindruckend. Und oftmals ist es ja so, dass bei Geschwistern eine Verfolgung, dass besonders dort dann die Liebe untereinander am stärksten wird. Dort, wo es hart auf hart kommt. Deswegen gibt auch Paulus die Korinther nicht auf. Er hat nur das Beste für sie im Sinn. Und im ersten Korintherbrief bereits, im zweiten Korintherbrief, beide fangen an mit etwas ganz Beeindruckendem. Wir haben ja gesehen bei dieser Auflistung, was, für was diese Gemeinde in Korinth damals einen Ruf gehabt hat. Dass es nicht Dinge waren, für die sie sich vielleicht rühmen konnten. Aber Paulus nennt sie wie? Er nennt sie, ich schreibe euch den Korinthern, den Geheiligten in Jesus Christus. Er bezeichnet sie als Heilige, obwohl sie manchmal unheilig gewesen sind. Der zweite Korintherbrief fängt genauso an. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen in ihnen. Er sieht Jesus in ihnen und Jesus, der sie heiligt und bezeichnet sie als Heilige. Ich weiß nicht, ob wir jeden unter uns in einer Gemeinde als Heiligen sehen können und bezeichnen können. Wenn wir den Menschen anschauen, fällt es uns vielleicht manchmal schwer. Aber wenn wir sehen, was Jesus für ihn getan hat, und was Jesus aus ihm tut aus der Baustelle, dann dürfen wir sehen, das ist jemand, ein Heiliger, den Gott zu einem ganz Heiligen machen wird. Warum ist es denn aber so, dass wir an heiligen Menschen manchmal unheilige Dinge sehen? Das hat damit zu tun, dass unser Zustand noch nicht unserer Stellung entspricht. Was ist denn unsere Stellung in Christus? Das, was Paulus an den Korinthern gesehen hat. Meine süße Ilka, die noch süßer wie Milka ist, hat mir mal eine Jacke bestellt. Sie wusste, eine bestimmte Jacke wollte ich unbedingt gerne haben. Dann hat sie mir eine Jacke besorgt und leider war es die falsche Jacke, weil wir sind da jemanden auf den Leim gegangen, der eine Jacke angepriesen hat und die war es dann gar nicht, die ich mir gewünscht habe. Ich habe sie immer noch und ich habe sie trotzdem gerne, weil sie von ihr ist. Aber man merkte die Jacke an, das ist nicht die, die es sein sollte. Sie riecht auch sehr, sehr stark. Sie riecht sehr nach Chemie. Und ich hänge sie immer nach draußen, damit sie irgendwann nicht mehr so stark riecht, aber noch riecht sie. Und wenn ich die anhab, dann fühlt man sich manchmal irgendwie schmutzig. Aber vielleicht ist es auch bei uns so, man fühlt sich schmutzig und man sieht vielleicht den Schmutz beim anderen und man denkt, ja, der andere, der riecht sehr stark, wie die Jacke von mir. Was macht Jesus konkret? Er sagt, ja, das mag sein, aber ich habe meine Jacke über dich drüber gelegt. So schmutzig, wie du gewesen bist. Und Paulus sieht jetzt die Korinther an als Menschen, wo Gott eingekleidet hat mit Kleidern des Heils. Und wenn Gott jetzt uns anschaut und unseren Feind in Anführungsstrichen anschaut, sieht er jemanden an, den Gott gerechtfertigt hat, nennt sich das. Als hätte er nie gesündigt. Beziehung ist wieder möglich und man kann sich wieder in die Augen schauen. Und das ist die Grundlage für Versöhnung. Dass der andere eben jemand ist, der noch nicht fertig ist, Fehler macht, aber er wird bereits von Gott gesehen als das, was Jesus für ihn getan hat. Und irgendwann wird der Zustand auch der Stellung entsprechen. Wir haben im Moment die Stellung, dass wir in Christus rein sind. Und eines Tages sind wir tatsächlich rein. Dann, wenn das Datum erreicht ist, wenn unsere Baustelle fertig ist, dann sind wir voll und ganz rein. Versöhnung also kennt kein zu spät. Das zweite ist, Versöhnung sucht nicht das Ihrige. Nicht das für einen selber. Paulus haut nicht auf den Tisch, dass die Wände wackeln. Er weiß genau, auch bei den Korinthern, der menschelt es sehr wohl. Und Paulus sagt, ich werde bedrängt, von außen werde ich bedrängt durch Kampf, durch Streit. Menschen greifen ihn an und von innen wird er bedrängt durch Ängste. Er hat Angst vor Dingen. Er weiß ja, er wird bald hingerichtet werden. Und Paulus macht das Angst. Paulus ist ein Mensch, wie du und ich, wie sie und ich. Und Paulus wird getröstet, wodurch? Mitten im Kreuzfeuer der Kritik, und das finde ich so toll, in der schweren Situation, durch die gute Nachricht, die er von den Korinthern bekommt, von den Heiligen in Korinth. Das ist das, was ihn wieder aufstellt und was ihn Freude macht. Er bekommt Nachrichten von Titus, die ihn wirklich Freude machen. Und er merkt zwei Dinge. Der Titus, den er hinschickt, dem es auch genauso schlecht geht wie Paulus, der wird getröstet durch die Korinther, die trösten ihn. Und Titus kommt getröstet zu Paulus zurück, verändert. Und seine zweite Freude ist, dass die Korinther eine andere Sicht für Paulus gewinnen. Sie fangen an, über ihr Verhalten gegenüber Paulus, sie wehklagen, sie weinen über ihre Schuld und sie haben an Eifer den Wunsch, Paulus wiederzusehen. Also Versöhnung geschieht. Und darüber freut sich Paulus, während es ihm so schlecht geht. Die richtige Haltung haben mir meine Eltern mal vorgelebt. Meine Eltern haben mir als Kind gezeigt, was Versöhnung bedeutet. Ich habe gesehen, wie meinen Eltern schlimme Dinge angetan wurden, auch von Christen. Denn Christen enttäuschen, aber Christus enttäuscht nie. Was haben meine Eltern vor meinen Augen gemacht? Sie haben sich niedergekniet. Und haben denen, die ihnen etwas angetan haben, vergeben. Das ist dem Andreas bis heute geblieben. Und es gibt kaum etwas Größeres, was Eltern ihren Kindern auf den Weg geben, wie dass sie Menschen, die ihnen etwas antun, vorleben, dass sie ihnen vergeben. In einer Gemeinde kann kaum etwas Größeres geschehen, wie Menschen, die anderen Menschen etwas vergeben. Gerade wenn andere wissen, was passiert ist. Es geht Paulus nicht ums Gewinnen, sondern dass genau diese Versöhnung ermöglicht wird. Und jetzt tut die Freude, die er hat, regelrecht übersprudeln, die er hat. Es gibt einen Popsong, der heißt Sorry seems to be the hardest word. Entschuldigung scheint manchmal das schwierigste Wort zu sein. Aber es ist das wichtigste Wort. Es ist so wichtig, dass wir zum anderen hingehen und sagen, sorry, es tut mir leid. Das öffnet auch oft einen Staudamm in zwischenmenschlichen Beziehungen, dass Dinge, die die Gemeinschaft eigentlich zerstören, fertig machen, dass die aufgetan werden können. Wenn wir das Gegenteil machen, werden wir bitter. Wir tragen dem anderen seine Schuld nach. Meine Frage ist, wenn wir jemandem seine Schuld nachtragen, wer ist es denn, der trägt? Ist es der andere? Nein, ich trage selber die Last. Wenn ich nicht vergebe, bin ich der, der ein Leben lang die Last, dass ich nicht vergebe, mit mir rumschleppe. Und ich gehe an dieser Last doch zugrunde. Aber wenn ich vergeben darf, wenn ich mich hinknie, wie meine Eltern es mir vorgemacht haben, dann darf ich diese Last Gott geben. Und die Vers 8 sagt Paulus, das bewirkt Segen. Und das war der Ziel seines Briefes. Er sagt ihnen, ich habe euch doch den Brief nicht geschrieben, um euch fertig zu machen, um euch zu verfluchen. Ich habe den Brief euch geschrieben, um euch zu segnen. Ich meine es so gut mit euch. Ich ringe nach euch. Er ringt nach echter Versöhnung. Und diese Versöhnung, die schenkt ihnen Gott, dass die Korinther und Paulus sich tatsächlich versöhnen können. Er schreibt ihnen einen Brief und ja, sie werden erst traurig. Aber Paulus sagt, mich macht es nicht traurig, weil mein Brief bewirkt, dass ihr wieder mit Gott versöhnt werdet. Und das ist das eigentlich Wichtige. Deswegen habe ich euch den Brief unter Tränen geschrieben, damit er euch wieder mit Gott zurechtbringt. Versöhnung sucht nicht das Ihrige. Ich war ja eine Weile in der Schweiz und dort hat jemand mal ein Beispiel gesagt, dass ein Daunenkissen symbolisiert, was Versöhnung nicht ist oder vergeben. Das bedeutet nicht, dass man ein Daunenkissen aufschneidet, dass man das Kissen nimmt und dass man die ganzen Federn, die Daunenfedern, die da drin sind, über den Berg so richtig auswedelt, dass sie durch die ganze Gegend fliegen, ins Tal hinab. Und dass man dann dem anderen sagt, so, du hast mir was angetan, jetzt geh hin und sammle alle Federn ein, dann vergebe ich dir. Ihr lacht, weil ihr natürlich genau wisst, das ist unmöglich. Man kann manchmal das, was man einem anderen Menschen angetan hat, nicht wieder gut machen. Ich bin mal zu meiner Mutter gegangen und habe meiner Mutter ins Gesicht gesagt, da habe ich mich sehr für geschämt. Du bist für mich gestorben. Und in dem Augenblick habe ich im Gesicht meiner Mutter gesehen, was ich ihr angetan habe. Es tat mir so leid. Natürlich habe ich um Entschuldigung gebeten. Aber wenn meine Mutter mir gesagt hätte, ich sollte die Daunenfedern wieder einsammeln, was ich ihr angetan habe, unmöglich. Aber sie hat mir vergeben und unsere Beziehung hatte sich wieder eingerenkt. Und ihr müsst wissen, ich liebe meine Mutter über alles. Aber gerade da, wo man sich liebt, passieren Fehler. Und wir müssen uns wieder versöhnen, auch in der Gemeinde. Und das Letzte, was ich sagen will, ist, Versöhnung löst Freude aus und vereint wieder. Dort, wo es zerbrochene Beziehungen gibt, wo Gräben sind in der Gemeinde, die Versöhnung schenkt, dass das wieder zugeschüttet wird. Und deswegen freut sich Paulus am Ende von diesem Text auch so sehr. Weil er sagt sogar, ihr habt bewiesen, dass ihr der Sache rein seid. Ihr macht eine echte Reue. Ihr zeigt, dass ihr wirklich versöhnt seid mit mir und vor allen Dingen mit Gott. Dass es wieder gut geworden ist. Und deswegen war der Brief so gut. Und der Wert einer wahren Versöhnung zeigt sich darin, dass einem die Tat wirklich leid tut. Ich habe in der Zeitung mal gelesen, dass ein Rentner vor Gericht den vergeben sollte, die ihm etwas angetan haben. Das waren Menschen, die ihn zusammengeschlagen hatten. Und er sagte, nein, ich vergebe euch nicht, hatte ich gelesen, schon einige Jahre her. Warum? Wurde dann später für die Zeitung interviewt. Warum konnten sie den Person nicht vergeben? Und dann hat er damals gesagt, weil sie mit meinem Kopf Fußball gespielt haben und weil sie keine echte Versöhnung gezeigt haben. Ich möchte das jetzt, was dieser Mann da gesagt hat, nicht bewerten und ich war ja auch nicht dabei, aber dieses Wiedergutmachen, eigentlich können wir Menschen manche Dinge nicht wiedergutmachen. Aber wenn wir vergeben, das ist ja der Unterschied zur Versöhnung. Versöhnung bedeutet, die Beziehung ist wieder eingerenkt. Aber manchmal dürfen wir vergeben dem anderen, ohne dass er zu uns gekommen ist. Das ist vergeben. Dass wir jemanden vergeben, obwohl wir sehen, der andere kommt, sieht das nicht ein. Aber ich vergebe ihn trotzdem und ich werde diese Last von mir abschmeißen, wegschmeißen und ich bringe sie ans Kreuz. Da ist sie gut aufgehoben, diese Last. Bei Jesus ist diese Last am allerbesten aufgehoben. Aber bei Paulus geschieht echte Buße, echte Versöhnung und das ist das Tolle. Wenn das in einer Gemeinde geschehen darf, da entsteht Freude und zwar wahre Freude. Und diese Versöhnung, die möchte ich uns als Gemeinden immer wieder neu wünschen. Die möchte ich euch wünschen, weil ich weiß, in meiner Gemeinde, in eurer Gemeinde geschehen Dinge, wo es Versöhnung immer wieder neu braucht und wo es diese wahre Umkehr, wie Paulus es dann nennt, auch braucht. Und wir uns immer wieder unendlich vergeben müssen. 70 mal 7 mal sagt ja mal, Jesus sollen wir vergeben, nicht wie bei diesem Daunenkissen. Und das Herz von den Korinthern ist wieder ganz, ganz gewendet worden. Am Ende heißt es dann, und das ermutigt dann dem Paulus so sehr, er freut sich über sie und im letzten Vers, im Vers 16 sagt er, dass er jetzt in allem zu den Korinthern Zutrauen hat. Er kann sich blind auf sie verlassen. Die Beziehung ist wiederhergestellt. Es ist wieder in Ordnung. Und wo so eine Beziehung wiederhergestellt wird, da kann Gott wirken. Da sieht man auch, wie groß Gott eigentlich ist. Der ersten Gemeinde, wo ich Pastor sein durfte, da gab es Leute, die haben mir ganz am Anfang, wo ich vorgestellt wurde, direkt gezeigt, dass sie mich nicht haben wollen. Aus zwei Gründen, wenn ich sie jetzt sagen würde, wo ihr vielleicht sagen würdet, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen würdet. Wisst ihr, was mein erster Besuch gewesen ist? Bei diesem Ehepaar. Und das ist eine der Szenen, die ich persönlich, die größte Versöhnung, die ich in meinem Leben erlebt habe. In der Gemeinde haben wir miteinander dann gedient, gearbeitet. Und da merkt man, wie groß Gott ist. wo sich Menschen, wo die alle denken, alle Dinge gesehen haben, beobachtet haben, eigentlich müssen die sich doch hassen. Eigentlich müssen sie, die sich doch aus dem Weg gehen. Aber nein, sie finden sich wieder, sie können sich wieder in die Arme schließen, sie arbeiten miteinander und sie finden wieder zueinander, wie Paulus und die Korinther wieder zueinander gefunden haben. Und das Ganze möchte ich verbinden, hier ist so schön das Kreuz. Das geht nur mit dem Kreuz. Wir können nur vergeben, wenn uns selber vergeben wurde. Wenn ich jetzt nach Hause gehe und euch sage, so ist Versöhnung, so muss der wahre Friede sein. Daher kam ich auf diese Idee, wegen diesem Lied, was wir gleich singen werden. Und euch sage, Versöhnung kennt kein zu spät. Versöhnung sucht nicht das Ihrige. Und Versöhnung löst Freude aus und vereint. Wenn das alles war, ist es schwierig. Aber wir als Christen haben das Privileg, dass wir eine Grundlage für Versöhnung haben dürfen. Und das hat mit dem Kreuz zu tun. Jesus ist das Vorbild für Versöhnung. Und immer, wenn im Neuen Testament von Versöhnung steht, da werden wir auch mit diesem Vorbild für Versöhnung verbunden. Epheser 4, 32, vergebt einander, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. So sollen wir vergeben. Kolosser 3, Vers 13, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so auch ihr dem anderen. Das Prinzip ist, uns wurde vergeben, jetzt sind wir dran, auch dem anderen vergeben. Das ist die Grundlage für wahre Versöhnung. Bei Jesus ist die Versöhnungskompetenz. Am Kreuz hängend schreit Jesus, Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn einer weiß, was vergeben und versöhnen ist, dann Jesus am Kreuz. Und deshalb, wenn wir jemanden versöhnen möchten und wir können es eigentlich nicht, dann schauen wir ans Kreuz und nehmen diese Versöhnung selber in Anspruch, damit auch wir anderen Menschen vergeben können. Denn der Sündlose wurde für uns zur Sünde gemacht. Und deswegen schreit uns Gott auch zu, oder Paulus, auch dort Paulus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und wenn wir mit Gott versöhnt sind, diese Versöhnung erfahren haben, dann können wir auch anderen Menschen vergeben. Und in der Versöhnung leben. Und das ist die wahre Motivation, vergeben zu können. Und so ist die Frage für uns zum Schluss, die wichtigste zuerst. Sind wir mit Gott versöhnt? Sonst können wir eigentlich gar nicht vergeben. Dann die zweite, bin ich mit meinen Gemeindemitgliedern versöhnt? Und bin ich mit meinem Nächsten versöhnt? In der Familie, am Arbeitsplatz, egal wo, lebe ich in der Versöhnung. Und ich wünsche euch, dass das, was David sagt im 32. Psalm, dass ihr das erleben könnt. Glücklich der Mensch, der sagen kann, Gott hat mir vergeben. Der kann auch anderen Menschen vergeben. Endgültig schließen möchte ich mit dem Bild nochmal der Baustelle, weil ich zeigen möchte, dieses Bild ist ein biblisches Bild. Auch im 2. Korintherbrief, dort im 5. Kapitel, da wird was ganz Geniales gesagt. Viel mehr wissen wir. Also 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Ich liebe diesen Vers, wie ihn die gute Nachricht, die Hoffnung für alles und die neue Genfer Übersetzung übersetzt. Etwas Neues hat begonnen. Etwas Neues ist am Entstehen. Gott macht was Neues in uns. Es ist noch nicht fertig. Es ist am Entstehen. Und wenn wir uns gegenseitig versöhnen, tragen wir dazu bei, dass wir fertig werden und der andere auch. Damit das geschieht, möchte ich gern beten und bitte euch, soweit möglich, dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, ich möchte von ganzem Herzen danken, dass du an uns, an mich gedacht hast, als du am Kreuz hingst und ausgerufen hast, dass du uns diese Vergebung ermöglichen möchtest. Du hast ausgerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat dich verlassen müssen, wegen uns, wegen unserer Schuld, wegen unserer Sünde, damit du uns vergeben kannst. Damit wir nicht mehr verlassen bleiben, musstest du von deinem eigenen Vater verlassen werden. Die einzige Stelle, an der du sagst, mein Gott, vorher hast du ihn immer als Vater angeredet. Warum machst du das? Weil du an mich gedacht hast, weil du mich so sehr geliebt hast und mir vergeben möchtest. Und danke, dass ich mit dir versöhnt sein kann, dadurch, dass dein Sohn mir diese Jacke überwirft, diesen Mantel überwirft der Versöhnung. Und danke, dass deshalb wir vergeben können, weil uns selber viel mehr vergeben wurde, als dass wir anderen vergeben müssten. Und Herr Jesus, bitte hilf uns, dass wir aufeinander zugehen, dass wir uns gegenseitig vergeben, dass wir uns versöhnen, dass Beziehungen wieder gekittet werden, dass Gräben wieder zugeschüttet werden. Danke, Herr Jesus, dass du alles dafür gegeben hast, damit Versöhnung möglich ist. Amen.